Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Niklas Potthoff. Schönen guten Tag. Man kann weiterhin im Live-Ticker dabei zusehen, wie das öffentliche Leben überall in Deutschland Stück für Stück eingestellt wird, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Eingestellt wird der Betrieb auch auf den deutschen Inseln wie Rügen oder Usedom, zumindest für Touristen. Wir berichten von der Lage in Mecklenburg-Vorpommern und begeben uns außerdem ins Getümmel auf einen Wochenmarkt in Mainz. Und wir richten den Blick auf diejenigen, die in dieser Zeit eine ganz besondere Rolle einnehmen, die Gesundheitsämter. Während auch in Rheinland-Pfalz vermehrt Läden schließen, bleibt es, wie in ganz Deutschland dabei, die Versorgung mit Lebensmitteln wird weiterhin gewährleistet. Zum Hamstern gibt es keinen Grund, zumal man Klopapier ja auch nicht essen kann. Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet, ebenso wie die Wochenmärkte, die sich aber anpassen. Die Stadt Mainz hat zum Beispiel ihren Wochenmarkt räumlich entzerrt. Blumenhändler sind nur noch dienstags und freitags zugelassen, um die Abstandsregelung auch am vollen Samstag zu gewährleisten. Anke Petermann war dort frisches Obst und Gemüse einkaufen.
Ich krieg 2 Fenchel und einen Kopfsalat.
Ja. Nicht hamstern und nicht bunkern. Das ist auf dem Mainzer Wochenmarkt bei den meisten Kunden die Devise. Sondern
einkaufen wie immer. Ich habe immer so viel Zeug im Haus, sowieso für 2-3 Wochen. Und ich bin froh, dass die Kühltruhe dann vielleicht mal leer wird. Ne? Ich habe immer 4 Pakete Klopapier im Haus.
Die Leute bunkern keine Kartoffeln. Nee, das sind ja auch Sachen, die schnell verderblich sind. Oder kann man nicht groß bunkern.
Ergänzt Gemüsehändler Harald Reinheimer. Seinen landwirtschaftlichen Betrieb hat er aufgegeben, ist selbst kein Erzeuger mehr. Aber wie es mit der bevorstehenden Spargelernte wird, interessiert ihn natürlich.
Ich habe mich gerade heute Morgen mit einer Spargelanbauerin unterhalten, eine polenstämmige. Und die hat gesagt, es wird wohl zu Beeinträchtigungen kommen, aber die Kräfte, die angefordert werden, sollen namentlich benannt werden und da dürfen die einreisen.
Es ist so viel geregelt worden, es wird auch noch eine Regelung kommen, wie die rumänischen Erntehelfer rüberkommen. Ob man uns jetzt verrückt machen und mit den Füßen wackeln oder nicht. Man kann nicht erwarten, dass in so einer Situation innerhalb 24 Stunden alles geklärt sein kann. Das kann nicht funktionieren.
Sagt an einem der benachbarten Marktstände Monika Reinheimer, Chefin des gleichnamigen Gemüseerzeugers. Keine Selbstbedienung steht auf kleinen laminierten Schildchen, die auf Kohlköpfen und Brokkoli liegen. Und als ein junger Mann sich trotzdem selbst eine rote Paprika nimmt, wird er energisch auf die neue Hygienevorschrift hingewiesen. Doch nicht überall liegen die Verbotsschilder.
Sollte aber so sein. Es gibt sowas wie ein Verantwortungsbewusstsein, auch als Marktstand.
Also haben Sie sich darauf geeinigt eigentlich?
Es war eigentlich Vorgabe von der Stadt, aber wir hätten das auch ohne Vorgabe gemacht, weil wir können schon selbst denken, das geht schon.
Und dreimal Meerrettichstehen.
Nein, ich kaufe nicht anders ein. Also obwohl ich jetzt 2 Kilo saure Gurken, aber ich komme in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich nicht mehr her, weil unser Geschäft auch zu hat, ab morgen.
Was haben Sie für ein Geschäft?
Ein Badgeschäft.
Was bedeutet das für Sie als Geschäftsfrau?
Ja, das heißt keine Neukontakte, erstmal alles auf Eis gelegt. Aber wir haben ja im Vorlauf immer Renovierungsarbeiten sowieso schon geplant. Das heißt, unsere Handwerker arbeiten ja weiter. Nur das Ladengeschäft ist nicht mehr auf.
Ist das für Sie eine große Einbuße, wenn das Ladengeschäft schließt?
Nein, wir haben eigentlich so viel Vorlauf, dass wir im Prinzip bis zum Sommer schon Arbeit haben für unsere Handwerker.
Das Badladengeschäft ist ab morgen ebenso von Schließung betroffen wie Buch-, Lederwaren- und Textiliengeschäfte, die rund um den Mainzer Markt liegen und erst am späteren Vormittag öffnen. Dienstags und freitags sind ohnehin nicht alle Lebensmittelanbieter auf dem Wochenmarkt. Da ist es einfach, die größeren Abstände zwischen Ständen und Menschen einzuhalten. Weil es samstags wesentlich voller wird, hatte die Mainzer Stadtverwaltung beschlossen, dass Blumenhändler an diesem Markttag draußen bleiben müssen, zum Bedauern der Stammkunden, wie Ruth, die soeben ein Sträußchen in ihren Fahrradkorb gelegt hat. Verständnis hat Ruth für die Einschränkung des Blumenverkaufs.
Also ich denke, wenn die Versorgung gewährleistet ist, sei es auf dem Markt oder in den Supermärkten, dann muss man eben auf das Schöne und Angenehme der Gesundheit zuliebe einfach drauf verzichten.
Oksana Orutsch als Inhaberin des Blumen-Caterings sieht das etwas anders.
Man könnte es anders regeln. Ich finde, es macht weniger Sinn, den Wochenmarkt einzugrenzen und dadurch eventuell die Auswirkungen zu erleben, dass die Leute im Supermarkt sich horten. Dann lieber hier im Freien als in einem geschlossenen Supermarkt.
Manche Kunden glauben trotzdem, dass der Aldi besser alles einmal desinfizieren kann als wir, lacht ein Biohändler. Im Lauf des Vormittags wird es voller auf dem Mainzer Markt, eigentlich so wie immer. Flaute herrscht aber beim Metzger Hamm.
Was natürlich irgendwann dann die Frage aufwirft, was ist, wenn alles ruhiger wird? Dann wird das Geschäft wahrscheinlich in den Keller gehen.
Die Politik sagt zu, alles zu tun, um die Wirtschaft, auch den Mittelstand und das Handwerk stabil zu halten. Andreas Hamm, Chef der gleichnamigen Metzgerei im rheinhessischen Stadecken-Elsheim, glaubt den Versprechungen nicht.
Ich gehe davon aus, dass viele kleinere auf der Strecke bleiben werden. Dass die Gelder, die zur Verfügung stehen, doch wieder an die größeren gehen. Fluggesellschaften, die Einbußen haben. Ich denke, dass die meisten Gelder dahin gehen und dass viele kleinere auf der Strecke bleiben.
Monika Reinheimer, Chefin des gleichnamigen Gemüseanbaubetriebs, strahlt da mehr Optimismus aus. Sie hat Vertrauen.
Auch in die Politik, weil da ist Großartiges passiert. Es ist geregelt worden. Jeder hat hier noch zu essen und zu trinken und alles ist gut.
Gemüsehändlerin Monika Reinheimer in Anke Petermanns Reportage von den Mainzer Geschäften und Wochenmärkten. Wohl kaum einer hat noch ein völlig normales Berufsleben in diesen Tagen. Viele arbeiten plötzlich nur noch von zu Hause oder müssen koordinieren, wo die Kinder tagsüber hin können. Es ist ein Mehraufwand für alle. Doch es gibt auch diejenigen, die im absoluten Mittelpunkt der Corona-Pandemie stehen, wie die Gesundheitsämter. In den letzten Jahren wurden sie vielerorts vernachlässigt. Jetzt müssen sie alles auf einmal machen. Verunsicherte Bürgerinnen und Bürger beruhigen, Kontaktpersonen von Infizierten informieren, isolieren und die Quarantänemaßnahmen dann auch noch überwachen. Die Gesundheitsämter sind im Ausnahmezustand. Claudia van Laak mit einer Reportage aus Berlin-Neukölln.
Gesundheitsamt Neukölln, Frau Popcom, Telefon, guten Tag.
Die Telefone klingeln ohne Unterlass. Etwa alle 10 Sekunden wählen die Neuköllner die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes. Ich bin in Quarantäne, aber mein Hund muss raus. Kann jemand meine Mutter versorgen? Ich darf sie nicht mehr besuchen. Es kommen aber auch Hilfsangebote. Eine Medizinerin bietet ihre Unterstützung an. Ein Schausteller stellt seine Autos zur Verfügung. Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Lieke freut sich.
Das finde ich großartige Hilfsangebote, gerade wenn wir Menschen von heute auf morgen irgendwie mit Einkäufen versorgen müssen. Das können nicht alles Verwaltungsmitarbeiter machen. Da bin ich natürlich dankbar auf so eine Unterstützung.
An der Wand hängt ein Stadtplan von Neukölln. Gelbe, grüne und orangefarbene Klebezettel markieren die Wohnungen von Infizierten und die ihrer Kontaktpersonen. Und die Orte, an denen sich besonders viele Menschen angesteckt haben könnten. Ein Großraumbüro, ein Club, eine Schule, eine Arztpraxis. Ein infiziertes Kind könnte das ganze volle Wartezimmer angesteckt haben.
Genau, ich rufe im Gesundheitsamt Neukölln an. Und zwar geht es darum, Sie waren letzte Woche mit dem Kind in der Praxis Dr. Fritz von Dr. Gemassmer gewesen. Und an dem Tag war auch ein Corona-infiziertes Kind. Und ich wollte nachfragen, von wann bis wann waren Sie in der Praxis?
13 Uhr, Sitzung des Krisenstabes im kleinen Kreis. Wir brauchen die Leute dringend für andere Aufgaben, sagt Gesundheitsstadtrat Lieke.
Die schicken wir jetzt quasi auf die Straße bzw. zur Umfeldermittlung, Kontaktpersonen, aber auch Abstriche zu machen.
Amtsarzt Nikolai Savaskan gibt einen Überblick.
Also, erstmal zu der Lage deutschlandweit. Wir haben ja jetzt fast 5000 bestätigte Fälle.
Ab heute, Dienstag, sind die Berliner Schulen und Kitas komplett geschlossen. Haben alle Eltern hier im Krisenstab eine Kinderbetreuung? Und weiter, ab sofort steht ein drittes Fahrzeug zur Verfügung.
Das wird auch gebraucht. Also die Kontaktzahlen können Sie hier an der Tafel sehen. Das ist unvollständig, aber Sie sehen, also wenn wir das aufschlüsseln auf unsere Indexfälle, dann haben wir etwa 8, aber es ist wahrscheinlich noch mehr Orte, an denen erhöhte Infektionsgeschehen stattfinden oder zumindest eine Gefahr besteht, dass sie stattfanden.
Auf dem Tisch liegen die vorbereiteten Schreiben, die den Infizierten, den direkten Verwandten, Freunden und Kollegen überreicht werden. Anordnung der häuslichen Isolation, Quarantäne gemäß § 28 des Infektionsschutzgesetzes, so die Überschrift. Was ist mit denjenigen, die sich weigern? Wird die Quarantäne überwacht?
Wir haben das jetzt so durchgegeben, dass die in Quarantäne stehenden Personen sich bei uns melden und wir darüber eine tägliche Kontrolle führen. Aber auch das hat Grenzen, denn die Telefonleitung jetzt sind wir hier bei fast 500 Kontaktpersonen, wird schwierig dann zu managen sein. Aber klar, das ist Teil auch unserer Aufgabe.
Die Tür geht auf. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes schwenkt den Ausdruck einer auf Portugiesisch verfassten E-Mail. Schlechte Nachrichten. Ein kranker Brasilianer, der inzwischen in sein Heimatland zurückgekehrt ist. Im Flugzeug dürfte er viele Passagiere angesteckt haben. Die Airline muss informiert werden. Noch gravierender, vor 10 Tagen feierte der Brasilianer ausgiebig im bekannten Techno-Club Tresor. Amtsarzt Savaskan ist besorgt. Haben sich doch bereits viele im Berliner Nachtleben infiziert.
Wir haben die großen Ausbrüche in den einen Club gehabt, auf der einen Party. Also haben wir schon mal 2 große Hotspots. Die Zahlen stehen jetzt nicht da, aber die gehen in die Hunderter. Und da sind auch einige, ich glaube 48 bestätigte Fälle in Berlin, gehen zurück auf 2 Clubs. Und jetzt dieser Fall, ja, der, wir werden sehen, was da reinkommt.
Andreas Runau zieht den Fall auf seinen Schreibtisch. Mit Hilfe einer Übersetzer-App versucht er, die Einzelheiten des ärztlichen Dokumentes aus Brasilien zu verstehen. Wir müssen wissen, wann die ersten Symptome auftraten, erklärt er. Danach bemisst sich die Quarantänezeit der anderen Clubbesucher. Die dürften nur schwer auffindbar sein. Ein Neuköllner Freund des infizierten Brasilianers hat eine Liste mit 12 Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern mitgeschickt. Wahrscheinlich haben sich diese 12 Personen angesteckt. Sie müssen schnell kontaktiert und dann in Quarantäne geschickt werden. Neuköllns Amtsarzt Nikolai Savaskan und Gesundheitsstadtrat Falko Lieke sind vorsichtig optimistisch. Klar, mehr Schlaf wäre besser, aber noch sei alles stemmbar.
Eine gewisse Aufgekratztheit und im Grunde genommen aber auch eine große Zufriedenheit, dass tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt, wo es vielleicht den Ruf gibt, es seien mehr Amtsleute mit der entsprechenden Attitüde, dass das eben hier nicht der Fall ist.
Wir haben hier wirklich unheimlich viele hochgradig engagierte Kolleginnen und Kollegen, die hier momentan knüppeln, was das Zeug hält. Und deshalb habe ich auch wirklich ein gutes Gefühl, dass wir das hier auch in den Griff kriegen.
Die normale Arbeit im Gesundheitsamt muss liegen bleiben. Die meisten Schuluntersuchungen fallen aus. Die Infektionsketten unterbrechen, das ist das erklärte Ziel, das keinen Aufschub duldet.
Können wir jetzt formal die Runde schließen? Ansonsten dann gutes Gelingen für heute. Ne?
Claudia van Laak mit Eindrücken des Gesundheitsamtes in Berlin-Neukölln während der Corona-Pandemie. Homeoffice oder verordneter Zwangsurlaub, die Kinder dürfen nicht in die Schule, die Läden machen dicht. Was soll man denn dann tun, fragen sich viele Menschen. Und viele haben in den letzten Tagen entgegen aller Empfehlungen noch versucht wegzufahren. Zum Beispiel auf die norddeutschen Inseln. Doch auch das geht nicht mehr. Seit gestern Abend 18 Uhr kommt zum Beispiel auf die Ostseeinseln von Mecklenburg-Vorpommern nur noch, wer dort seinen Wohn- oder Firmensitz hat und nachweisen kann, dass er auf Pöhl, Rügen oder den anderen Inseln unabkömmlich ist. Ein Schutz für die Inselbewohner, ein harter Schlag für die Tourismusbranche, zumal auch auf dem Festland die frühe Schließung der Gaststätten Mecklenburg-Vorpommern hart trifft. Silke Hasselmann war für uns vor Ort.
Guten Morgen.
Heute Vormittag in der Schweriner Altstadt. Erst auf das Klopfen am Fenster hin öffnet Arne Lavrenz sein Fischrestaurant Lukas, darin gähnende Leere. Aber
das ist jetzt gar kein so ungewöhnlicher Moment.
Nein, das ist hier, um diese Zeit ist hier immer so schön ruhig.
Völlig anders die Lage ab 11:30. Normalerweise füllen sich die Mittagstische im Lukas rasch, vor allem mit hungrigen Touristen. Doch seit Freitag brechen die Gästezahlen rasant ein. Am Sonntag um ca. 60%, am gestrigen Montag noch krasser.
Also wir haben zwischen 140 und 170 Essen am Normalfall und gestern hatten wir 31, nur in der Mittagszeit. Und danach war auch nichts mehr.
Etwas war da noch. Das Personal nahm einen Anruf nach dem anderen an, allesamt Reservierungsabsagen. Arne Lavrenz schlägt ein dickes Buch auf und beweist Galgenhumor.
Ja, das ist das Reservierungsbuch für diese Woche. Wir können ja mal eben kurz gucken. Also wir machen das immer, wenn unsere Gäste uns besuchen, dann streichen wir sie immer durch, in der Annahme, dass sie also da gewesen waren. Und wenn Sie jetzt hier mal einen Blick reinwerfen wollen, überall Striche, Storno. Am Samstag sind wir schon eigentlich, also ich habe meinen Umsatz im Köcher. Die sind alle fertig, alle schon gegessen.
Per WhatsApp habe er seinen 19 Köchen und Bedienkräften bereits mitgeteilt, dass sie zunächst auf 50% Kurzarbeit gehen werden, was wahrscheinlich immer noch zu viel ist für das bisschen übrig gebliebene Arbeit, ergänzt Arne Lavrenz.
Ich habe das am Sonntag bei der Agentur für Arbeit schon beantragt, muss jetzt also die Gewerbeerlaubnis muss ich noch hinterher und die Einverständniserklärung der Mitarbeiter natürlich, die habe ich jetzt noch nicht alle zusammen. Ansammlung von mehreren Leuten ist ja auch verboten, also eine Betriebsversammlung ist jetzt auch nicht so günstig. Insofern werde ich die jetzt einzeln ranzitieren und werde Ihnen das nochmal mitteilen. Im Großen ernte ich eigentlich Verständnis, also bis hin zu Durchhaltebekundungen und dass wir sagen, wir schaffen das schon irgendwie. Aber es ist halt eine skurrile Situation.
Seit gestern Abend komplett gesperrt, die Rügenbrücke zwischen Stralsund auf dem Festland und Deutschlands größter Ostseeinsel. Wer nach Rügen möchte, muss den alten Damm benutzen und die mit Mundschutz und Signalweste ausgestatteten Polizisten davon überzeugen, dass er auf der Insel wohnt oder arbeitet. Anreisende Touristen hingegen müssen umkehren. Das gilt auch für die anderen MV-Inseln oder Halbinseln Pöhl, Fischland-Darß-Zingst, Hiddensee und Usedom. So hat es die Schweriner Landesregierung am Sonntag beschlossen und Innenminister Lorenz Cafier überzeugt sich vor laufender NDR-Kamera davon, dass es möglichst stressarm für alle Beteiligten läuft.
Wir als Polizei haben jetzt sozusagen die Umsetzung durchzuführen. Insofern kann ich über eine Frage, wann das aufgehoben wird oder so, momentan null Antwort geben. Wir arbeiten auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, weil wir noch mal darauf hingewiesen worden sind, dass auf den Inseln die notwendige Intensivkapazität nicht vorhanden ist in dem Umfang. Und deswegen gibt es halt auch die Einschränkungen im Urlauberbereich.
Derweil bleibt unklar, wer wie dafür sorgen will, dass die jetzt bereits auf der Insel befindlichen Touristen umgehend von dort die Heimreise antreten. Denn auch das hat die Landesregierung verfügt. Innenminister Cafier auf die Frage nach möglichen Bußgeldern.
Wenn es wirklich nach längerer Zeit sozusagen Menschen gibt, die da irgendwie total resistent sind, dann wird man möglicherweise auch Ordnungsverfügung machen. Wobei viele der Kontrollmaßnahmen natürlich auch über den städtischen Bereich, über den kommunalen Bereich erfolgen.
So könnten demnächst die Ordnungsämter anhand von Autokennzeichen beginnen zu überprüfen, wer sich unberechtigt auf den Inseln aufhält. Die Gewerbeämter hingegen kontrollieren, ob die Hotels und Gaststätten die Obergrenze von 50 Personen im Raum einhalten. Letzteres ist jedoch sogar auf der tourismusträchtigen Ostseeinsel Rügen kaum noch ein Thema. Das ergibt ein Anruf in Bergen auf Rügen.
Romantikhotel Kaufmannshof, Michael Hermerschmidt, schönen guten Tag.
In den letzten Tagen seien für März und April 250 Übernachtungen storniert worden. Die jüngsten Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus, verständlich, aber eben auch ein wirtschaftlicher Tiefschlag. Nicht nur für sein kleines familiengeführtes Haus, sagt Hotelier Hermerschmidt, denn
wir sind absolut davon betroffen, nicht nur wir in Bergen, sondern natürlich auch die ganzen Ostseebäder. Wir haben ja einen Vorbuchungsstand gehabt für die Monate März und April, der war wirklich sensationell. Und der bricht jetzt natürlich runter bis auf null.
Nun hätten auf der Insel Rügen erste Hotels und Gaststätten ihre Leute entlassen, sagt Michael Hermerschmidt. Und zwar auch, weil nicht nur keine neuen Touristen kommen dürfen, sondern weil bereits Angereiste sofort wieder packen müssen. Vielleicht hätte es einen besseren Weg gegeben, so der Hotelier aus Bergen.
Solange wir noch keinen nachgewiesenen Fall von Corona auf der Insel haben, und die Touristen kommen und das ist für uns lebensnotwendig, gerade jetzt auch im Frühjahr. Also lasst uns doch diese Kontrollen von den Leuten, die auf die Insel kommen, schon vorher machen. So habe ich in der vergangenen Woche schon argumentiert. Und jetzt mit einem Mal geht das natürlich alles holter die Polter.
Arne Lavrenz in Silke Hasselmanns Reportage aus Schwerin und von der Insel Pöhl. Das war's von Deutschland heute. Gleich nach den Nachrichten macht Kate Malaike mit der Sendung Campus und Karriere weiter. Sie hat unter anderem mit einer deutschen Erasmus-Studentin gesprochen, die sich gerade in Spanien aufhält und sich, wie viele Studentinnen und Studenten, fragt, was das Virus für Auswirkungen auf ihr Studium hat. Mein Name ist Niklas Potthoff. Machen Sie es gut.